Guten Morgen und frohe Weihnachten. Wir haben gerade gesungen, ich stehe an deiner Krippe hier. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir an Weihnachten denken, dann, und ich meine das jetzt auch durchaus uns fromme Kreise, dann gibt es eine Figur, die am wenigsten zum Rest der Weihnachtsfiguren passt. In jeder Krippendarstellung finden wir Maria, Josef, die Weisen aus dem Morgenland, die Hirten, den Engel, sogar Schafe und andere Tiere. Kenner würden vielleicht auch Elisabeth und Zachäus zu den wichtigen Figuren der Weihnachtsgeschichte dazu zählen. Alles Figuren, mit denen wir eigentlich Gutes verbinden. Und dann gab es dann auch Herodes. Herodes. Mir ist bewusst, dass es davon mindestens zwei gab. Also der Herodes bei der Geburt Jesu, von dem wir noch hören werden, ist nicht derselbe Herodes, den wir von der Kreuzigung kennen. Dieser Herodes, interessanterweise von den Historikern Herodes der Große genannt, ist in der Christenheit besonders wegen einer Handlung bekannt. Den Kindermord von Bethlehem. Wir stellen jetzt schon fest, was immer Herodes sich über seinen Nachruhm erträumt hat, es hat nicht wirklich funktioniert. Namen von Kinderbörnern sind in der Regel nicht besonders klangvoll. Und doch diese dunkle Figur gehört ebenso zu den wichtigen Gestalten, deren Namen mit der Geburt Jesu verknüpft ist. Er kommt in der Weihnachtsgeschichte des Matthäus vor und das alleine ist Grund genug, dass wir uns mit diesem Herodes mal beschäftigen. Wir hören auch den Text Matthäus 2, Verse 1 bis 18. Ich würde alle bitten, dafür einmal kurz aufzustehen. Die Weisen aus dem Morgenland. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir es sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Hosea 11, Vers 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wir können es wieder hinsetzen, danke. Oh, ich habe nur einen Teil vergessen, aber wir bleiben sitzen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus, und ließ alle Kinder von Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, Jeremia 31, Vers 15. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen. Das war ein langer Text, in dem sehr viel drinsteckt. Wir konzentrieren uns hier aber erstmal auf die dunkle Gestalt in der Weihnachtsgeschichte. Am Ende soll es um Jesus gehen. Diamanten sollen auch dann besonders wirken, wenn man sie auf einem dunklen Tuch präsentiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Gestalten der Bibel finden wir über Herodes auch Berichte, die außerhalb der Bibel liegen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass Archäologen im Jahr 2007 den Sensationsfund des Grabes von Herodes gemacht haben. Der Geschichtsschreiber Flavius Josephus, ein jüdisch-römischer Geschichtsschreiber, hat uns etliches über Herodes überliefert. Und vieles davon, da bin ich ehrlich, wusste ich nicht und vieles ist auch überraschend. Zunächst einmal müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Herodes gar kein richtiger Jude war. Er war Idumäer oder besser Edomiter, stammt also ab von Esau. Sein Vater war zum Judentum konvertiert, also ein sogenannter Proselyt. Er wurde von den Römern zum König gekrönt, und zwar nicht in Jerusalem, sondern in Rom. Bei der Gelegenheit hat er auch gleich dem römischen Gott Jupiter geopfert. Er musste Jerusalem 5 Monate belagern, bis er endlich ab 37 vor Christus die Herrschaft übernahm. Eine Herrschaft von römischen Gnaden. So viel war klar. Herodes war ein Freund der Baukunst und um seine Loyalität zu den Römern zu demonstrieren, ließ er Pferderennbahnen und sogar römische Tempel zu Ehren der Götter oder des Kaisers bauen. Und das war für die jüdische Oberschicht eine Kröte, die sie nur schwer schlucken konnten. Auf der anderen Seite ließ er den jüdischen Tempel auch erneuern und vergrößern, ein Tempel, dessen Inneres er aufgrund seiner nichtjüdischen Herkunft gar nicht betreten durfte. Herodes ließ sich nicht lumpen. Die Berichte über den Tempel sind beeindruckend. Die Leuchtkraft, so wird gesagt, war gewaltig. Selbst wer sich Mühe gab, auf den Tempel zu blicken, musste schließlich die Augen abwenden. Ein Blick auf den Tempel wirkte so, als ob man in die Sonne selbst schaute. Vielleicht wollte Herodes als eine Art zweiter Salomo in die jüdische Geschichte eingehen. Aber am Ende kennen wir ihn als Kindermörder. Werfen wir noch einen weiteren Blick auf das, was die Geschichtsschreibung über Herodes sagt. Er war sehr misstrauisch. So ließ er den Bruder seiner Frau ermorden, weil dieser beim Volk beliebt war. Später ließ er seine Frau Mariamne auch ermorden, dazu noch 2 seiner Söhne, einen davon wenige Tage vor seinem Tod. Die Gründe dafür liegen in der Regel darin, dass Herodes jeden Angriff auf seine Macht radikal unterbinden wollte. Radikal. Radis, Radieschen, radikal, an die Wurzel gehend. So radikal, dass es wehtut, wenn es die eigenen Söhne sind. Und wenn es die eigenen Söhne sind, Entschuldigung, die der Macht im Wege stehen. Trotz der ein oder anderen positiven Aktion wusste Herodes, dass er vom Volk nicht geliebt wurde. Und so wollte er die angesehensten Persönlichkeiten seines Landes nach dem Tod hinrichten lassen. Warum? Damit nach seinem Tod Trauer herrscht. Um ihn, das wusste Herodes, würde man nicht trauern. Seine Schwester ganz nebenbei hat diesen Befehl dann verhindert. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf das Matthäusevangelium und was wir dort über die dunkle Figur der Weihnachtsgeschichte erfahren. Herodes sieht sich Weisen gegenüber, die den neugeborenen König der Juden sehen wollen. Es scheint logisch, dass die Weisen beim König Herodes nachfragen, denn ein König wird ja nicht selten im Königspalast geboren. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Die Elberfelder Bibel schreibt statt dem Wort erschrecken das Wort bestürzt. Ich denke, dass Herodes auf eine andere Art und Weise bestürzt war als Jerusalem. Herodes, der so pragmatisch mit dem römischen und mit dem jüdischen Glauben umgegangen ist. Wir erinnern uns an den Bau heidnischer Tempel und an den Bau des jüdischen Tempels. Dieser Herodes bekommt es vor den Kopf geknallt, dass ein König der Juden geboren werden sollte. Ein richtiger König, so mag Herodes gefühlt haben. Kein König von Roms Gnaden. Die ganzen Gefühle von Minderwertigkeit, von Unrechtmäßigkeit der eigenen Herrschaft müssen nach dieser Ankündigung der Weisen herausgebrochen sein. Und auf einmal interessiert sich Herodes für die Schrift. Ich persönlich glaube nicht, dass es ihm vorher damit zu tun war. Also, Herodes ließ die Fachleute kommen, Hohepriester, Schriftgelehrte, und die sagen ihm das, was sie wissen. Es wird in Bethlehem sein. Aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Das muss dem Herodes Anklage und Ansporn gewesen sein, und es scheint für ihn keine große Frage gewesen zu sein, diese potenzielle Bedrohung seiner Macht zu beseitigen. Während man den Weisen die fast kindlich anmutende Freude über das Finden des neugeborenen Königs abspürt, ist Herodes ganz Machtstratege. Sagt mir Bescheid, ich will ihn auch anbeten. An diesem Punkt müssen wir mal festhalten, dass Herodes ein sehr zwiespältiges Verhältnis zum Wort Gottes hatte. Er glaubt an die Realität der Bedrohung seiner Macht. Er glaubt, dass die Schriftgelehrten mit der Vorhersage, dass der König Israels in Bethlehem geboren wird, richtig liegen. Er glaubt allerdings auch, dass er die Macht hat, den Plan Gottes zu durchkreuzen. Das Wort ungültig oder unwirksam zu machen. Eine seltsame Mischung aus Angst und Selbstüberhebung, die uns, so denke ich manchmal bei den Leuten, die Feinde des Wortes Gottes sind, heute häufig begegnet. Herodes wird durch das Wort Gottes nicht nüchtern, als er merkt, dass die Weisen nicht wiederkommen. Er ergibt sich nicht den Willen Gottes, er bleibt in seiner radikalen Verblendung. Und nun begeht er eine Tat, die im kollektiven Gedächtnis mit seinem Namen stärker verbunden sind, als alle Bauwerke und Städte, die er hat errichten lassen. Auch stärker verbunden als die Gräueltaten, die er an anderen, ja sogar an seiner eigenen Familie verübt hat. Herodes will den neuen König und er müsste es von den Hohepriestern und Schriftgelehrten wissen, dass es sich um den Messias handelt. Herodes will den Messias töten. Jedes Mittel scheint ihm recht zu sein, auch das Mittel des Kindmordes. An dieser Stelle mache ich jetzt kurz mal ein Fenster auf. Viele Zeitschriften schrieben in letzter Zeit, dass der Kindermord wohl unhistorisch ist. Das ist aus meiner Sicht, und ich habe vor langer Zeit mal Geschichte studiert, Unfug. Herodes war ganz offensichtlich zu solchen Taten fähig. Und vor nicht allzu langer Zeit wurde tatsächlich ein Grab in der Nähe Bethlehems mit den Überresten von Kinderleichen, datiert um diese Zeit, entdeckt. Persönlich rate also dazu, bibelkritischen Medienberichten auch mal medienkritisch gegenüberzustehen. Zurück nach Israel. Kinder werden aus den Armen ihrer Mütter gerissen. Soldaten beenden grausame Menschenleben, die gerade erst begonnen haben. Herodes, der alle Register zieht, um die Erfüllung der biblischen Prophetie zu verhindern, erreicht mit seinem Verbrechen nur eines. Er erfüllt eine weitere Prophetie. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Herodes, mit seinem fanatischen Willen an seiner Macht festzuhalten, kommt nicht ans Ziel. Er erhält aufgrund seiner geschickten Machtpolitik den Beinamen der Große, aber er scheitert mit seinem Ziel, Gottes Plan zu vereiteln. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf das Ende des Herodes. Ich zitiere mal einen Bericht der Welt, die sich wohl auf die Geschichtsschreibung bezieht. Am Ende seines Lebens sieht der 70-Jährige dennoch sein Werk unter den Händen zerrinnen. Der König ist krank, hat wohl Diabetes, vielleicht auch Darmkrebs, seine Haut juckt unerträglich, sein Atem ist Pesthauch. Seine überlebenden Söhne, zwei hat er mit seiner Mutter Mariamne als Verräter hinrichten lassen, haben seine Verschlagenheit und Brutalität geerbt, nicht seine Weitsicht. Wenige Jahre später, 70 nach Christus, wurde das Reich des Herodes zerstört und der Tempel ebenfalls. Nachdem wir jetzt diesen dunklen Hintergrund haben, sehen wir auf den König der Juden, den Messias, den Sohn Gottes. Wir hören in der Bibel den Satz: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war. Nun, wenn ich damals vor Ort gewesen wäre, hätte ich sowohl Zeit als auch Umstände der Geburt Jesu als wenig optimal bezeichnet. Halten wir fest, Jesus wird von einer Jungfrau geboren, die noch nicht verheiratet war. Ein Engel begegnet ihr, aber dieser Engel sagt ihr nicht: Übrigens, Maria, ich kümmere mich darum, dass deine Eltern und dein Verlobter Josef dir glauben, dass du noch nicht mit einem Mann zusammen warst. Keine Sorge, du wirst nicht ausgestoßen oder gar gesteinigt. Das hört Maria nicht. Maria vertraut. Josef vertraut. Er hat einen Traum, aber vielleicht kam ihm ab und wann mal der Gedanke: Vielleicht war es doch alles nur ein Traum, was der Engel zu mir im Schlaf gesagt hat. Josef vertraut. Wir haben ein junges Paar, das im zarten Vertrauen auf Gott gegen alle Widerstände antritt. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte von ihrem Zuckerguss befreien, dann schreien uns eigentlich so viele Umstände an: Nicht so, nicht jetzt, nicht hier. Was haben Maria und Josef sich gedacht, als ihnen nicht mal eine Herberge zur Verfügung stand? Sorgt sich so Gott um uns? Mal ehrlich, sind wir nicht schon enttäuscht, wenn wir zu einem frommen Termin müssen und dann kommen wir in den Stau oder wir finden keinen Parkplatz? Ja, Gott sorgt. Die Umstände können nicht verhindern, dass sich Gottes Plan erfüllt. Verzeiht mir ein etwas pathetisches Bild. Stellt euch einen Trampelpfad vor, auf dem viele Menschen hergehen. Irgendjemand kommt auf die Idee, gerade da eine Blume zu pflanzen. Gerade da, auf diesen Trampelpfad, wo alle Leute hergehen. Wir würden alle sagen: Das macht keinen Sinn, die wird zertreten. Und doch ist mein Eindruck, dass Gott mit der Geburt Jesu etwas ganz Ähnliches getan hat. Eine zarte Pflanze und so viele Stiefel, die drauf hätten treten können. Und dennoch gedeiht sie. Alle Macht, alle Machtgier, alle Brutalität können das nicht verhindern. Ein weiterer wichtiger Gedanke, der mir über Jesus aufgrund des dunklen Hintergrundes von Herodes deutlich wurde, ist folgender: Wo Jesus erscheint, regt sich Widerspruch. Zum Teil heftigster, grausamer Widerspruch. Das fing nicht erst mit dem öffentlichen Wirken Jesu an, sondern es begann schon bei seiner Geburt. Was kann das für uns bedeuten? Mir ist ein Vers begegnet, den ich eigentlich noch nie mit der Weihnachtsgeschichte verbunden habe. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. 2. Korinther 4, Vers 8 bis 9. Ein Vertrauen auf Gott gegen die Umstände. Auch dann, wenn sie in so demaskierter, brutaler Form wie bei Herodes auftauchen. Für viele Christen in vielen Ländern ist das nichts Ungewöhnliches. Ich habe gehört, dass die am schnellsten wachsende christliche Gemeinschaft die im Iran und Afghanistan ist. Da kostet der Satz: Ich glaube an Jesus Christus, mehr als ein bisschen Reputation. Ein Vertrauen darauf, dass er es am Ende gut meint und gut macht. Ich weiß nicht, was Josef gedacht hat, als er vor Herodes fliehen musste. Er hat dem Engel geglaubt, er hat Maria geheiratet. Er hat vielleicht damit leben müssen, dass ihn etliche seiner Familie und Freunde mit einem Blick angesehen haben, der etwa die Worte wie du armer Irrer transportiert hat. Und dann kommt die Anweisung, nach Ägypten zu gehen. Fremdes Land, wohl fremde Sprache, keine Freunde. Wir überlesen das mal so nonchalant. Aber liebe Gemeinde, es klingt albern, wenn mir morgen ein Engel sagen würde, ich soll meine Sachen packen und mit meiner Familie nach Gummersbach ziehen. Ich würde mich innerlich wohl sehr dagegen sträuben. Ich war noch nie in Gummersbach, aber ich stelle es mir nicht schön vor. Vertrauen darauf, dass Gott uns noch nicht alles zeigt, aber alles, was wir jetzt wissen müssen. Die Christen in Verfolgung wissen, dass am Ende ihrer Not Jesus steht. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte heute betrachten, dann denken wir nur wenig darüber nach, wie bedroht der Sohn Gottes war, wie zart und verletzlich. Ein Motiv übrigens, wie es uns in der Bibel ein paar Mal begegnet. Der Schwache, der scheinbar Chancenlose, gewinnt dann, wenn Gott sich seiner annimmt. Denken wir an David und Goliath. Das wildeste Schnauben des wohl mächtigsten Mannes in Israel wird seine Geburt und sein Aufwachsen nicht verhindern. Also wir reden jetzt über Herodes, das wildeste Schnauben. Vielleicht können wir auch noch kurz mal ins Alte Testament zurückgehen und denken an Gideon. Der Gideon sollte ins Feld ziehen. Er hatte eine ganze Anzahl von Soldaten und Gott halbiert die und dann dezimiert er die weiter, sagt, jetzt mach mal diesen Test. Alle Soldaten an dem Bach, die das Wasser mit der Zunge auflecken, die dürfen bleiben, die es mit der Hand schaufeln, die nicht. Ich glaube, es war so rum, sonst muss uns Frank hinterkorrigieren. Es werden immer weniger Soldaten und am Ende steht er da mit einem kleinen Häuflein da. Und dann denkt man sich, damit soll der Gideon jetzt in den Krieg ziehen. Das scheint nicht logisch. Da werden wir so komplett einmal gegen den Strich gebürstet. Und doch schenkt am Ende Gott Gideon den Sieg mit seiner Handvoll Soldaten. Wenn wir bedrängt sind, wenn die Umstände, unsere Freunde oder unsere Gemeinde oder unsere Familie oder gar unsere eigenen Gedanken gegen uns und unseren Glauben an Christus Jesus stehen, dann dürfen wir getrost sein. Wenn Jesus Christus die Herrschaft über unser Leben von uns anvertraut bekommt, dann lebt er in uns und wir leben in ihm. Und darin gilt für uns das, was der Apostel Paulus im Römerbrief beschrieben hat. Weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesus ist, unserem Herrn. Herodes hielt mit harten, gekrümmten Fingern an seiner Macht fest. Und er hat versucht, sich groß zu machen. In Bethlehem lag der Sohn Gottes, der die Herrlichkeit des Vaters mit einer Krippe im Stall vertauscht hat. Krippe klingt noch irgendwie nett, ne? Ich sage manchmal Futtertrog. Warum? Aus herzlicher Barmherzigkeit, wie die Bibel es in Lukas 1, Vers 78 sagt. Herzliche Barmherzigkeit. Herodes war ein römischer Klientelkönig in Judäa, von Judäa, Galiläa, Samaria und den angrenzenden Gebieten. Dieser Herodes ist am Ende mit all seinen Versuchen, sich gegen Gott aufzulehnen, gescheitert. Und wir können staunend davor stehen, wie dieser kleine, zarte Pflanze, dieser von einem armjüdischen Pärchen geborene Sohn, der 3 Jahre öffentlich gewirkt hat, derjenige geworden ist, nachdem wir unsere Zeitrechnung benennen. Ich denke, dieses Glauben und dieses Vertrauen, dieses zarte Vertrauen in den Sohn Gottes, ist das, was wir zu Weihnachten neu entdecken können. Dass wir uns ihm anvertrauen, seiner Liebe anvertrauen und ihm die Herrschaft über unser Leben überlassen. Amen.